100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch.
Von gewieften Tricksen und gefährlichen Banden hören Sie heute in unserer Serie zum Jubiläumsjahr. Geschichte im Gespräch behandelt diesmal die 1920er und 30er Jahre, in der der Schmuggel zwischen dem Burgenland und Ungarn blühte. Wie der Schmuggel organisiert war, warum er immer gefährlicher wurde und welche raffinierten Tricks angewandt wurden, habe ich mit Historiker Michael Schreiber von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft besprochen. Und zunächst beantwortet er die Frage, warum in der Zwischenkriegszeit geschmuggelt wurde, weil es nämlich auch daran liegt, wie sich der Wirtschaftsraum nach der Grenzziehung 1921 verändert hat.
Die Grenzziehung nach 1921 hat bis dahin bestehende Sozial- und Wirtschaftsräume, auch Lebens- und Arbeitswelten zerrissen, zerschnitten. Denn man muss sich diesen Wirtschaftsraum des Burgenlands als in einer Ost-West-Achse liegend vorstellen, nicht Nord-Süd, wie man sich das heute vorstellt. Und das Burgenland ist ja nach 1921 ohne tatsächliches Wirtschaftszentrum dagestanden. Schopron ist weggefallen im mittleren Burgenland, im Südburgenland Szombathely ist weggefallen, im Norden Bratislava. Das heißt, das Burgenland musste jetzt sozusagen einen Weg finden, um mit dieser schlechten Infrastruktur auch zurechtzukommen. Die Gründe dafür waren, dass eigentlich schon im 19. Jahrhundert Ungarn dafür gesorgt hat, dass alle industriellen Gebiete oder alle Industrie in Zentralungarn konzentriert ist. Das heißt, das Burgenland an der Peripherie war davon unbeeindruckt, mehr oder weniger, und war infrastrukturell natürlich auch schlecht erschlossen. Das ist jetzt nach 1921 schmerzlich zutage gekommen.
Da merkt man dann auch schmerzlich, dass wichtige Absatzmärkte fehlen, wie Sie schon gesagt haben. Es verwundert wahrscheinlich nicht, dass dann der Schmuggel zu blühen beginnt. Welche Waren wurden denn da eigentlich geschmuggelt?
Waren, die geschmuggelt wurden, waren hauptsächlich Lebensmittel. Das ist auch damit zu erklären, dass vor allen Dingen Anfang der 20er Jahre es große Preisunterschiede gab, aufgrund auch unterschiedlicher inflationärer Entwicklungen in Österreich und in Ungarn. Man hat von Ungarn aus Mehl, Eier rüber transportiert, auch Fleisch. Und im Gegenzug hat man aber auch einen Schmuggel gehabt von Österreich nach Ungarn. Denn im Burgenland gab es zum Beispiel Zuckerfabriken in Hirm und in Siegendorf und Zuckerwein, begehrtes Gut in Ungarn, ebenso wie Kaffee. Das heißt, man hat sozusagen von Österreich diese Waren rübergebracht und ist dann mit den ungarischen Waren wieder über die Grenze gekommen.
Ich habe das Gefühl, dass es anfänglich gar nicht so schwierig war zu schmuggeln, weil vielleicht die Zollbeamten ein bisschen weggeschaut haben oder Bestechung auch mit im Spiel war. Hat sich das verändert? Wurde das schwieriger?
Das hat sich verändert auf zweierlei Arten, wenn wir so wollen. Auf der einen Seite hat sich der Schmuggel dahingehend verändert, als er immer größer geworden ist. Ja, also hatten wir zum Beispiel Anfang der 1920er einen Weinschmuggel, der noch relativ unbedenklich war. Steigert sich das dann bis in die 1930er Jahre dahingehend, dass man eben anfängt, wirklich im großen Stil zu schmuggeln und auch zunehmend Lebendvieh über die Grenze treibt. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Art Eskalation der Gewalt. Das hat auch wieder mannigfaltige Gründe. Auf der einen Seite, weil wir auch in Österreich eine Paramilitarisierung der Gesellschaft erleben. Wir gehen jetzt also schon in Richtung Austrofaschismus und da hat jede Partei halt so ihre paramilitärischen Verbände. Und auf der anderen Seite auch der Zollschutz, der sich zunehmend bewaffnet und auch zunehmend auch von der Schusswaffe Gebrauch macht. Da häufen sich dann auch Berichte, dass beispielsweise Eierschmuggler erschossen werden von Zollbeamten. Das heißt, da wird auch die Gefahr für die Schmuggler sehr groß, gefasst zu werden. Und wer einmal gefasst wird, dem drohen Verhöre, dem drohen zum Teil auch körperliche, schwere körperliche Misshandlungen durch Zollbeamte. Dem droht natürlich auch neben einer hohen Geldstrafe, dass man nach Wien in ein Gefangenenhaus abtransportiert wird.
Ist das im ganzen Burgenland so oder gibt es da gewisse Zentren, wo es schlimmer war, wo es gefährlicher war?
Na, es gibt Berichte, die das Nordburgenland betreffen, vor allen Dingen hier in diesem Raum um Rohrbach. Das ist relativ gut dokumentiert. Es gibt auch im unteren Pinkertal Berichte, dass Schmuggler erschossen wurden durch Zollbeamte. Im Gegenzug gibt es aber auch Berichte, dass Schmuggler, die wirklich sehr gut bewaffnet waren zum Teil, vor allen Dingen, wenn sie in größeren Banden organisiert waren, auch auf Zollbeamte geschossen haben mit tödlicher Folge. Das gibt es.
Ist es eigentlich verständlich, warum ein Dorf, zum Beispiel wie Rohrbach bei Mattersburg, zum Schmugglerdorf wird? Hat das so eine Sogwirkung?
Die Gründe, um zu schmuggeln, sind auch hier wieder vielfältig. Wir haben zum einen natürlich die soziale Not im Land. Zeitweise gibt es in manchen Dörfern im Burgenland, vor allen Dingen Anfang der 30er Jahre, nachdem ja die Weltwirtschaftskrise ziemlich hart zugeschlagen hat, mehr Arbeitslose als solche Menschen, die tatsächlich Arbeit haben. Und Arbeitslosengeld bekommt man in dieser Zeit auch nicht leicht. Wer Arbeitslosengeld beziehen will, muss mindestens 20 Wochen im Jahr Arbeit nachweisen. Das ist also auch nicht sonderlich leicht. Und das führt dann dazu, dass sehr viele Leute anfangen zu schmuggeln.
Was sind das für Menschen, diese Schmugglerbanden? Das heißt, in den 1930er Jahren hätte es Schmugglerbanden mit bis zu 100 Mitgliedern gegeben. Wie war diese Szene organisiert?
Es dürften überwiegend jugendliche Burschen gewesen sein, die geschmuggelt haben. Nicht nur, es gibt auch Belege, dass Frauen geschmuggelt haben, aber das war eine zum Teil körperlich wirklich sehr anstrengende Arbeit. Man musste schwer tragen und zum Teil auch große Umwege von 10 Stunden gehen, damit man sicher über die Grenze kommt. Tatsächlich war es dann aber auch so, dass dieser Schmuggler nicht nur über die Schmuggler funktioniert hat. Man brauchte auch ein Netzwerk im Inland, dass diese geschmuggelten Waren dann auch weiter vertreibt. Im kleinsten Fall, wenn das eine Familie war, die geschmuggelt hat, hat man halt die Eier über die Grenze beispielsweise gebracht und dann an die Mutter weitergereicht, die dann auf Märkten weiterverkauft hat. Das heißt, wir haben es hier also mit Netzwerken zu tun.
Wie wurde damals eigentlich geschmuggelt? Sie haben schon ein bisschen gesprochen darüber, dass man zu Fuß weite Wege gehen musste. War das immer zu Fuß oder gab es da auch per Auto, per Ochsenkarren? Ich weiß nicht, wie wurde geschmuggelt?
Das hängt sehr vom Organisationsgrad der Schmuggelbanden oder der Schmuggler ab. Die wirklich kleinsten Gruppen von Schmugglern, also die familiär organisiert waren, die haben hauptsächlich in Weidekörben beispielsweise geschmuggelt oder in Säcken, wo man Eier hineingesteckt hat. Größere Banden, die wirklich gut organisiert waren, die haben zum Teil auch mit Automobilen geschmuggelt. Beziehungsweise, was auch immer wieder berichtet wird, ist, dass mit Heuwägen beispielsweise geschmuggelt wird. Vor allen Dingen interessant, wenn man Tiere schmuggelt. Also da gibt es Schweine, die hat man dann sediert, damit sie keinen Laut von sich geben, und die hat man dann im Strohwagen hinten versteckt und so über die Grenze gebracht.
Und wie lukrativ war eigentlich der Schmuggel?
Der Schmuggel war zeitweise durchaus sehr lukrativ. Das liegt, wie gesagt, daran, dass es eine unterschiedliche inflationäre Entwicklung gibt in Österreich und in Ungarn und dass das Preisniveau für Lebensmittel in Ungarn doch geringer war als in Österreich. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Viehverkauf in Österreich nicht sonderlich gut gelaufen ist, wodurch auch viele ungarische Händler gezwungen waren, auch zu niedrigeren Preisen ihre Waren abzusetzen. Da haben dann natürlich die Österreicher sehr davon profitiert.
Wir haben schon darüber gesprochen, Herr Schreiber, dass es immer gefährlicher geworden ist, zu schmuggeln. Wurden die Menschen auch immer erfinderischer dabei?
Es gab zum Teil Schmuggler, die äußerst raffiniert vorgegangen sind. Man muss sich die Situation auch so vorstellen. Nachdem die Grenze gezogen wurde, sind ja bis dahin bestehende Lebenswelten zerrissen worden. Und wenn jetzt beispielsweise ein Bauer aus Kroatisch Minihof seine Felder aber auf der ungarischen Seite der Grenze wiederfindet, dann muss er diese Felder auch weiterhin bearbeiten. Und da gibt es eine Geschichte von einem Minihofer Schmuggler, der besonders raffiniert vorgegangen ist. Der ist nämlich in der Früh oder am Vormittag mit einem Ochsen über die Grenze gegangen, um dort sein Feld zu bestellen. Und der wusste genau, wann die Zollbeamten ihre Posten wechseln und ist dann nach dieser Wachablöse dann aber mit 2 Ochsen über die Grenze zurückgekommen und ist natürlich nicht erwischt worden, weil die Zollbeamten wussten nicht, ob der jetzt mit einem oder mit 2 Ochsen über die Grenze gegangen ist.
100 Jahre Burgenland. Geschichte im Gespräch auf Radio Burgenland.
Historiker Michael Schreiber von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft hören Sie jeden letzten Donnerstag im Monat in Radio Burgenland Extra. Am 27. Mai wird das Gespräch um Politik kreisen, etwa um den ersten parteilosen Landeshauptmann des Burgenlandes, Alfred Rausnitz.
Radio Burgenland Extra. Jeden Donnerstag, 20 Uhr auf Radio Burgenland und online auf burgenland.orf.at.